Du warst einige Jahre lang Geschäftsführer von GitHub. Was bedeutet es heutzutage, eine AI-Native-Firma zu gründen?
Die Fragestellung ist für jeden Prozess, den man in einer Firma so hat, wie ändert sich dieser Prozess in den nächsten Jahren? OpenAI spricht ganz öffentlich darüber, dass sie nicht mehr als 8 Wochen in die Zukunft planen.
For a second believe that what we write down in these documents is what we're going to actually ship, you know, 3 months from now, let alone 6 or 9. Plans are useless, planning is helpful.
Und wenn ein Product Manager kommt und 6 Monate Roadmap, dann wird er zurück an seinen Arbeitsplatz geschickt. Wenn ich mit 10 Agenten alleine was bauen kann, dann können 40 Leute mit 400 Agenten noch viel, viel mehr bauen. Erfolgreiche Firmen, die definieren sich relativ selten durch die Technologie selber. GitHub, wenn man sich den Stack anguckt, ist keine Magie. Also mehrere Agenten zu benutzen, mindestens 2, ist ganz maßgeblich, dass man schnell darin verleitet wird, den ganzen Tag nur noch Tokens zu verbrennen. Und am nächsten Morgen,
oh mein Gott, das war 10 Stunden verschwendete Zeit.
Wenn ich jetzt eine neue Firma gründe und ich mache Cloud Code auf, was ist mein erster Prompt für meine neue Firma? Thomas. Du warst einige Jahre lang Geschäftsführer von GitHub und bist das seit August letzten Jahres nicht mehr und baust jetzt deine eigene KI-Firma auf. Die Frage, die ich mir stelle, als jemand, der quasi jahrelang jeden Tag eigentlich damit zu tun hatte, wie die Welt entwickelt und sich angeschaut hat, wie die Welt sich wandelt von vor KI bis nach KI, wie auch Entwicklung sich verändert und eine neue Firma baut. Und selber sagt, hey, ich will, dass KI im Fokus steht und wir AI-Native-Firma bauen. Was bedeutet das? Was bedeutet es heutzutage, eine AI-Native-Firma zu gründen?
Ich denke, die Fragestellung ist im Prinzip für jeden Prozess, den man in einer Firma so hat, wie ändert sich dieser Prozess in den nächsten Jahren? Nicht nur, was wir an KI heute haben, man kann natürlich immer darüber nachdenken, wie war es vor ChatGPT und wie ist es jetzt nach ChatGPT, aber ich glaube auch selbst, das ist zu kurzfristig gedacht und so in meinem Kopf denke ich an meine Kinder oder vielleicht sogar an deine Kinder, die noch ein bisschen jünger sind, wenn die mal aus der Schule rauskommen und in die Uni gehen, wie denken die über Lernen nach, wie denken die über ihren Alltag nach, auch öffnen die noch die BVB-App oder sagen die einfach nur ihrem Agenten, sie brauchen jetzt eine 2-Stunden-Karte auf der Fahrbahn. Und ich glaube, so die Fragestellung ist tatsächlich die, wie ändert sich der Programmierprozess, der Supportprozess, der Finanzprozess. Der Podcast-Prozess wird sich wahrscheinlich im Aufnehmen nicht so viel ändern, weil ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie unsere Avatare hier sitzen. Aber natürlich hat sich der Schneideprozess auch schon geändert.
Wie weit in der Zukunft muss ich leben? Also wenn ich jetzt AI-Native denke, es ist ein schmaler Grat aus, ich muss wissen, was heute geht, ja. Ich muss antizipieren, was in ein paar Jahren geht und wann wird der Horizont zu weit, weil meine Kinder sind in 16 Jahren aus der Schule raus. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein Zeithorizont, der vielleicht zu weit ist, aber wo merke ich so aus Vision und der Sweet Spot aus, Timing ist richtig und das muss ich noch einbeziehen und das ist vielleicht zu weit Vision und darauf muss ich noch warten.
Wenn du dir, ich bin in den 80ern, 90ern aufgewachsen, bin ich 78 geboren, hier in Berlin. Und in den 90ern kam das Internet. Und wenn man heute so die Jahreszahlen sich anguckt, wann zum Beispiel Amazon gegründet worden ist, dann kommt mir das immer ein bisschen surreal vor. Weil ich erinnere mich, wann ich das erste Mal Amazon benutzt habe, und das war Jahre, nachdem es in den USA gelauncht ist. Und erinnere mich, das erste Mal eine Bestellung abgegeben zu haben. Und dann, wenn du so überlegst, wie das damals war, du hattest als 18-Jähriger keine Kreditkarte. Musste seine Kontendaten vor Abbezahlung und es war nichts, war verschlüsselt und so weiter. Und klarerweise hatte Jeff Bezos, als er Amazon gegründet hat, eine viel größere Vision als das, was die meisten gesehen haben als Buchladen ursprünglich. 20 Jahre kommen einem heute kurz vor, ne? Von 1995 bis 2015, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, Amazon ist 30 Jahre alt, also ich glaube 16 Jahre ist gar nicht so weit in die Zukunft gedacht, aber natürlich als Startup-Gründer muss ich gucken, was kann ich innerhalb meinem Runway erreichen, sodass ich entweder die nächste Runde raisen kann und den Runway verlängere Cashflow positiv werde und dann so meine Lebenszeit verlängere. Also das ist aber natürlich haben die meisten Startup-Gründer eine Vision, die geht weit in die Zukunft, was die Firma mal werden kann und eine Short-Term-Roadmap, eine kurzfristige Oft ist es ja wenige Jahre und ich glaube, das hat sich noch mehr reduziert jetzt mit KI. OpenAI spricht ganz öffentlich darüber, dass sie nicht mehr als 8 Wochen in die Zukunft planen. Und wenn ein Product Manager kommt und hat 6 Monate Roadmap, dann wird er zurück an seinen Arbeitsplatz geschickt und sagt, 8 Wochen, weil die Welt dreht sich so schnell, gerade in der KI, dass alles, was danach kommt, eine Prophezeiung ist, die oft nicht eintritt. Und ich glaube, das ist so mein eigenes Learning auch aus den letzten Jahren von GitHub. Man kann sich nicht ausruhen auf den Lorbeeren von vorgestern, weil die Welt dreht sich so schnell weiter und auf einmal wachen wir auf und das Terminal ist wieder cool und alle öffnen ihren Agenten in Cloud Code oder Open Claw als im Prinzip reines Texteingabesystem, ohne groß Grafik, ohne IDE, also Visual Studio Code und so weiter. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung für die meisten Gründer. Wie balanciere ich das, was ich ganz schnell machen will, und aber habe gleichzeitig meine große Vision?
Eine Frage, die sich mir da stellt, ist natürlich, du hast davor, sagen wir mal so, GitHub ist am Ende auch schon ein Konzern für sich gewesen. Ich glaube, ihr wart ein paar tausend Mitarbeiter, als du gegangen bist. Ich glaube, als du gekommen bist, waren es so 800, kann das sein? Und jetzt hast du wieder ein kleines Team von null begonnen und du sagst, okay, man hat irgendwo den Sweet Spot aus, man kann irgendwie so 8 Wochen in die Zukunft planen oder man muss eigentlich ja auch eine Vision trotzdem mitgeben. Also wie gehst du mit dem Team um und kommunizierst Vision, so da wollen wir hin versus, okay, das bedeutet aber trotzdem, dass wir nur die nächsten x Wochen irgendwie vorbereiten können, weil wir zwar wissen, wo wir hin müssen, aber wir wissen nicht, was uns dahin bringt, weil wer weiß, was das nächste Modell von Anthropic oder OpenAI oder wem auch immer am Ende liefern kann. Das ist ja trotzdem so ein Spagat, den du als Gründer machen musst.
Wir sind 40 Leute jetzt im Moment. Wir waren im November 10 und im September waren wir zu dritt. Also wir sind so gesehen schon schnell gewachsen. Was auch so ein bisschen die Frage beantwortet, braucht man eigentlich noch Mitarbeiter oder kann man alles mit Agenten machen? Ich denke immer so ein bisschen, wenn ich mit 10 Agenten alleine was bauen kann, dann können 40 Leute mit 400 Agenten noch viel, viel mehr bauen. Und ich glaube, so muss man so ein bisschen über die Firma heute nachdenken. Ich kann mit dir einen Podcast für 90 Minuten aufnehmen und hoffentlich läuft auf meinem Telefon draußen beziehungsweise auf meinem Computer im Hotel immer noch mein Codex weiter, den ich vor einer Stunde gestartet habe mit einem long-running Task. So gesehen habe ich einen multiplikativen Effekt durch Agenten, wo die Firma viel, viel größer wirkt, weil viel mehr Prozesse gleichzeitig arbeiten als Mitarbeiter arbeiten. Und das ist, glaube ich, so der eine Vorteil von einer relativ jungen Firma mit wenig Mitarbeitern, wo wir nicht gewohnt sind, in alten Methoden zu arbeiten. Also klar sind die Leute, kommen die alle aus anderen Firmen, aber wir haben es nicht schon immer so gemacht bei Entire, weil es gab ja Entire vor einem Jahr gar nicht. GitHub sind um die 3000 Leute, wobei das natürlich auch verfälscht ist, dadurch, dass die Microsoft-Maschinerie, sei es im HR-Bereich, im Finanzbereich oder auch im Verkauf, wenn du überlegst, Microsoft hat Verkaufstochtergesellschaften an eigentlich jedem Land der Welt. Und das heißt, wenn jemand in Dubai oder in Singapur oder in Beijing GitHub kaufen will, dann kann der das über einen Verkäufer von Microsoft tun und wir mussten als GitHub nicht Verkäufer in den Ländern überall einstellen. Insofern ist GitHub deutlich größer, wenn man die Leute bei Microsoft mit einberechnet, die nicht offiziell insofern bei GitHub arbeiten. Ich glaube, dass der eigentliche Vorteil von kleinen Firmen ist der, dass du einen eingebauten Fokus hast. Wir wissen genau, wie viel die Leute am Tag schaffen können und an wie vielen Themen wir arbeiten können. Wir haben das so ein bisschen eingeteilt in Main-Quests und Side-Quests, so wie in Computerspielen auch. Und es ist schon okay, wenn die Leute ihre Side-Quests haben, aber der Main-Quest ist der vorangehen muss. Und wenn man da innerhalb von ein paar Tagen keinen Fortschritt sieht, erst recht jetzt mit den Agenten, die wir zur Verfügung haben, die auch nachts arbeiten können oder am Wochenende, dann können wir relativ schnell korrigieren. Und das kannst du in einer großen Firma so nicht. Bei 3000 Leuten und selbst ich als GitHub-CEO hatte natürlich nicht den Überblick, an was jeder in der Firma arbeitet. Wenn man so will, habe ich auch nur mit ungefähr 40 bis 50 Leuten selber zusammengearbeitet, die so in meiner Sphäre waren, in meinem Umkreis, auch im Slack vor allen Dingen natürlich, weil wir auch bei GitHub fully remote waren. Und die anderen, da muss ich mich drauf verlassen, dass deren Manager oder Leader, Leaders gesteuert haben, was die Leute dran, wo die dran arbeiten. Und ich glaube, das ist so der, wenn ich jetzt an die kleine Firma denke, wir sind halt enorm agil, weil jeder weiß, woran jeder arbeitet.
Wie schafft ihr das, die Frage gab es schon immer, ne? Aber wie schafft ihr es, die Transparenz zu halten, woran gearbeitet wird, dass sich die richtigen Leute entweder zusammentun oder merken, warte mal, das Problem wird schon behandelt. Vor allem in einer Zeit, wo jeder sagen kann, okay, ich habe Zugriff auf ein GitHub-Repository, darin arbeite ich jetzt, und bastel einfach, ohne zu wissen, ob jemand anders daran schon bastelt. Und vor allem, weil ich ja nicht tagelang damit verbringen muss, sondern einfach sagen kann, hey, Cloud Code, ich will das und das verändern. Ja. Wie verhindert ihr, dass ihr fälschlicherweise an denselben Problemen mit 3 Personen zum Beispiel arbeitet, weil jeder seinen eigenen Agenten auf dasselbe losschickt? Weil wenn jeder 10 Agenten bedienen kann, dann sucht man sich ja auch Probleme. Und jeder, ich meine, die Leute arbeiten zwar immer ein bisschen versetzt, aber trotzdem haben die ja Visibilität auf die Themen.
Oder ich will das vielleicht gar nicht verhindern, weil wenn 3 Leute ähnliche Ideen haben, am Ende der Agent die Ideen zusammenführen kann. Aber der Old Way vor KI, und das machen viele Firmen ja immer noch, ist, dass man am Morgen Stand-up macht. Machen ja sogar Nicht-Entwicklerfirmen, so im Apple Store oder beim Zahnarzt zum Beispiel. Bei meinem Zahnarzt wird auch Stand-up gemacht. Welche Patienten kommen heute, was sind so deren Vorlieben? Und das führt dann dazu, dass wenn man reinkommt, dass man im Empfangszimmer direkt mit Hey Thomas begrüßt wird, mein amerikanischer Zahnarzt. Und ich mir immer denke, die kann doch unmöglich sich meinen Namen erinnern von einem halben Jahr, weil ich das letzte Mal da war. Tut sie auch nicht, aber sie hat ein Foto in der Kartei und im Stand-Up wird es angeguckt. Aber Stand-Up war die eine Variante, und dann am Abend oder am Ende der Woche so Progress-Updates, ob es in E-Mail ist oder in einem Tracking-System oder einfach in einem Slack-Channel, ne? So die manuelle Vorgehensweise vor KI. Ich glaube, die KI-Startup-Arbeitsweise ist, dass jeder zwangsläufig mit Agenten arbeitet und dort seine Gedanken, seinen Stream of Thought rein textet oder oft ja mittlerweile bei Startups auch einfach spricht über Voice. Und wenn man also diese Session-Logs, die ich mit meinem Agenten zusammen durchgehe jeden Tag, wenn man die abspeichert, dann kann man einen anderen Agenten am Ende des Tages oder am Ende der Woche extrahieren lassen, woran ich arbeite. Und das ist so eine der Ideen, die wir haben, wir nennen es Dispatch, wir speichern die Session-Logs, vor allen Dingen vom Coding, das ist ja, wir bauen eine Entwicklerplattform bei Entire, wir speichern diese Session-Logs zusammen mit dem Code im Git-Repository ab, und das heißt, wir können dann extrahieren, woran hat Fabian gearbeitet, woran hat Thomas gearbeitet, woran hat Chris gearbeitet, das automatisch in Slack posten zum Beispiel, oder jeden Abend zusammenfassen lassen, um dann unser Changelog, unsere Release-Notes vorzuschreiben vom Agenten. Oft ist was auch schon vor der KI so gewesen, dass das die Commit-Messages waren als Startpunkt, und dann hat halt ein Entwickler oder Editor dann nochmal durchgegangen, und das machen wir natürlich auch, bevor wir es dann publishen. Aber so kann man so den Prozess, der eigentlich von der Arbeit abhält, mit KI automatisieren. Und ich glaube, das ist so was viele unterschätzen, wenn sie darüber KI nachdenken, denken sie, das nimmt mir die Kreativität weg und den Teil der Arbeit, der Spaß macht. Aber was das wirklich macht, ist automatisch den Teil der Arbeit, der mir noch nie Spaß gemacht hat und der, es ist ja heute Freitag, der am Freitagnachmittag eher so ist, ich muss das jetzt noch schnell erledigen, bevor ich an die Ostsee fahren kann. Während jetzt kann ich einfach der KI sagen, fass mir das zusammen, schreib mir vom Podcast schnell das Transcript lass das die anderen Teammitglieder wissen. Und ich glaube, das ist so die, wo die Reise hingeht.
Ich glaube, wenn man dazu hört, merkt man eine Sache. Und zwar die Aufgabe als Gründer, das war es schon immer, aber ich glaube, es wird noch viel wichtiger, ist herauszufinden, weil jetzt kannst du ja, egal welcher Zeitpunkt in der Firma, einfach immer sagen, hey, Agent, verschaff dir mal einen Überblick über das, was passiert ist. Das sind meine Gedanken, die würde ich gerne mit einarbeiten. Ich habe letztens, wir machen einmal im Jahr so ein Charity-Golf-Event, und da kam irgendwie Max Bühr von Finn dazu, also Finn Auto in dem Fall, die ein paar Tage vorher ihre Milliardenbewertung bekannt gegeben haben und so weiter. Und er meinte halt, hey, ich als CEO, der eigentlich schon lange kein Code mehr schreibt, ich habe trotzdem zuletzt dreimal eine Pull-Request gemacht, also dafür gesorgt, ja, dass zumindest angeschaut wird, ob wir das benutzen wollen oder nicht. So. Und einfach um zu zeigen, so, ich kann meine eigenen Ideen umsetzen und es gibt keine Ausreden, weil man so viel zu tun hat heutzutage. Das bringt mich aber zu dem Punkt, dass ich mir natürlich auch von Tag 1 an folgende Gedanken machen muss. Das eine ist, was kann ich jetzt schon schaffen und machen, dass ich persönlich produktiv bin als Gründer? Und wie kann ich aber jetzt in der ersten Sekunde schon den Grundstein dafür legen, dass wann auch immer ich jemanden onboarde ins Team, diese Person darauf aufbauen kann, ohne sich den ganzen Toolstack selber wieder zusammenzuklicken? Also wie schaffe ich die Rahmenbedingungen? Was muss ich eigentlich vorbereiten, dass wenn neue Teammember dazukommen, sie allen Zugriff auf zum Beispiel Skills haben oder die richtigen Tools, die richtigen Logs, dass sie sich einfach einklinken können und nicht so einen kompletten Setup-Prozess von null haben? Also welche Fragen muss ich mir früh stellen, wenn ich eine Firma gründe heutzutage, um dafür zu sorgen, dass alle, die danach dazukommen, es deutlich leichter haben?
Ich würde es ein bisschen umformulieren. Am Tag 1 ist vieles noch ganz anders, oder stellt man sich viele Dinge noch ganz anders vor, als sie dann an Tag 100 und Tag 1000 sind. Und ich glaube, heute muss man sich viel weniger einen Plan machen, wie man bestimmte Dinge aufbaut, weil es mit KI so einfach ist, Dinge einfach neu zu schreiben oder umzudefinieren. Also das Beispiel, was jetzt gerade so die Woche in der Presse war, ist, dass Anthropic eins der Frameworks umgeschrieben hat von einer Programmiersprache in die andere. Die Details spielen keine Rolle. Das wäre früher ein riesiges Projekt gewesen und als Startup hätte man sich gefragt, ist es wert, dass wir jetzt alles in einer neuen Programmiersprache umdefinieren und das Risiko eingehen, dass die Funktionalität, die Features nicht mehr genau die gleichen sind wie vorher. Und heute kann ich einfach am Freitag sagen, Agent, guck dir das an, wir haben all die Testfälle oder die Evals und guck, was du am Wochenende schaffen kannst, um das umzuschreiben und vielleicht ist am Montag noch nicht perfekt, aber dann habe ich ja nochmal einen Zyklus und der hält keinen meiner Mitarbeiter von der Arbeit ab. Oder ein anderes Beispiel, ich kann heute mit einem Support- oder HR-System anfangen und früher hätte ich mir da Sorgen gemacht, dass die Migration mich später in Haufen Arbeit und Geld kostet. Mit KI ist die Migration eine Automatisierung und oft, solange die Schnittstellen, die APIs da sind, kann der Agent einfach komplett alles migrieren, während die Mitarbeiter in der Sommerpause sind oder über den Feiertag die Kosten sind so minimal, dass ich verschwende mehr Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen, was ist die perfekte Lösung, anstatt mit einem Experiment anzufangen und zu akzeptieren, dass eine Firma mit 100 Mitarbeitern oder 1000 Mitarbeitern und all den Schritten dazwischen sowieso anders aussieht, als was ich gedacht habe, als bei einem Mitarbeiter oder 10 Mitarbeiter waren. Ich glaube, als CEO, Founder, Gründer ist heute mit Coding Agents vor allen Dingen die Möglichkeit zu experimentieren, um mal schnell einen Prototyp zu bauen, so billig, in Anführungsstrichen. Tokens kosten schon Geld, aber es ist so schnell gemacht, dass man sich eigentlich davon loslösen muss, dass alles, was ich anfange, auch tatsächlich zu einem Produkt führen muss. Und stattdessen, genauso wie am Whiteboard oder im Notizbuch oder auch mit den Lego-Steinen, man mal schnell irgendwas zusammenskribbeln kann und man hat 9 Dinge, die führen zu nichts, 9 Experimente, die führen zu nichts, man mischt sie wieder weg virtuell im Code. Und das eine war die super Idee und mit denen gehe ich zu meinen Mitarbeitern und mache damit weiter. Und ich glaube, so dieses das ist das, was viele jetzt über die letzten paar Monate, seitdem die Agenten so gut geworden sind, erst lernen mussten, ist, dass auf einmal kann ich im Frühstück oder unter der Dusche oder beim Podcast eine Idee haben. Also es ist so ein bisschen, die Anxiety kommt dann auch da dazu, ja. Also so, wenn ich so mit der rede, denke ich manchmal, als könnte ich eigentlich in meinen Claude noch hier tippen. oder du bist in einem Zoom-Call mit jemandem und musst dich beherrschen, dass du nicht nebenher dem Agenten die Frage beantwortest, die er gerade für dich hat. Und ich glaube, als Gründer hat man da jetzt die Möglichkeit, die Kreativität auszuleben und das auf eine Art und Weise, die viel kostengünstiger ist, als dass ich mir erstmal 3 Mitarbeiter einstelle, die dann das exploren und die mir along the way aber dann versuchen auszureden, warum das eine schlechte Idee war. Und ich glaube, das ist so dieses an Tag 1 am besten ist eigentlich jede Idee kommt sofort in den Agent rein Und der baut mir dann Prototypen. Ich meine, manche reden darüber auf Social Media, dass sie ihre Zoom-Meetings haben, komplett den Agenten mithören lassen. Und wenn er dann sagt, hey, wir haben diese Idee, das zu bauen, dann baut er das quasi aus dem Transkript vom Zoom-Meeting direkt mit. Und ich gehe überhaupt nicht mehr durch den Schritt von einer erstellt Meeting-Minutes und einer gießt die Meeting-Minutes in Linear oder Jira oder was rein und dann assigne ich das jemanden und so weiter, sondern es ist so ein kompletter Flow, der im Prinzip aus dem Gespräch entsteht.
Ich meine, ich bin absolut non-technical. Ich habe, bevor es die Möglichkeit gab zu Vibe-Coden, egal ob das Lovable oder bis ich mal Claude Code benutzt habe, weil ich dachte, Claude Code wäre kompliziert, bis ich gemerkt habe, ich muss nur Claude ins Terminal schreiben und dann funktioniert das. Ja. Wenn ich das einmal irgendwie zumindest gestartet habe, gut, da muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich meine File umschreibe, dass das immer im dem Modus, den ich haben will und wie auch immer. Aber das war ja dann irgendwann einfach. Aber davor habe ich vielleicht 20 Zeilen Python-Code in meinem Leben geschrieben nach einem YouTube-Tutorial und bin nicht weit gekommen. Das heißt, ich stelle mir auch heute natürlich noch die Frage, wenn neue Teammitglieder an Bord kommen oder auch wir sind generell ein non-technical Team, weil wir Media machen. Mhm. Und trotzdem halte ich alle dazu an, dich immer zu fragen, wie kann KI dir dabei helfen und gerne auch mal Cloud Code benutzen oder gucken, welche Skills wir intern haben und so weiter. Und trotzdem frage ich mich immer, wie schaffe ich es eigentlich, dass alle so gut wie möglich auf das Wissen der anderen zugreifen können. Das heißt, zum Beispiel versuche ich dann, und du kannst mich gerne auseinanderpflücken, falls das nicht richtig ist, aber Skills über einen GitHub-Repository verfügbar zu machen für die ganze Organisation und sonst was. Ich stelle mir manchmal die Frage, was ist eigentlich so das Setup, was am simpelsten ist, dass alle auf so eine Shared Knowledge Base an Skills, an Wissen etc. zugreifen können. Und mich würde mal dein Take interessieren, weil ich glaube, es gibt schon einige, die jetzt losrennen, nicht so technisch sind und nicht jahrelang entweder GitHub geleitet haben oder halt damit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt warst du irgendwie bei einem Podcast, du hast 16 Jahre GitHub-User oder so, also schon sehr lange irgendwie, glaube ich, auch dich mit den Themen beschäftigt. Ja. Ich bin das quasi komplette Gegenteil davon. Aber was muss ich da tun, dass meine Sachen, die ich vielleicht teilweise lerne oder jemand anders aus dem Team lernt, auch für den Rest des Teams verfügbar werden? Abgesehen davon, dass ich es denen erzählen muss, sondern auch technisch verfügbar werden.
Wir haben immer so die Vision, dass die Lösung ist, dass man alle Informationen in einem System hat, ne? An einer Stelle. Und da gibt es bestimmt auch in vielen großen Firmen Projekte, wo man versucht, das alles von einem System ins andere umzuziehen, sodass es an der einen Stelle ist, wo es die Mitarbeiter finden. Ich glaube, das ist ein Pipe-Dream. Das ist immer so ein Zustand, der für kurze Zeit nur gültig ist und dann fängt jemand anderes wieder ein neues System an oder hat ein neues Dokument oder es ist ein Partner, mit dem man zusammenarbeitet. Mit Agenten kann man das quasi rückwärts lösen und wir haben uns intern einen Slack-Bot gebaut, der heißt Marvin. Marvin ist auch unser Maskottchen oder in unserem Logo drin. Wir benutzen Cloud Code, um Marvin zu bauen und wir sagen denen halt, welche neue Quelle existiert, GitHub, Google Docs, Slack, Agent Logs in Entire und so weiter. Und das heißt, der Agent weiß, wo die Informationen stecken und der Mitarbeiter kann einfach nur im Slack in jedem Channel sagen, add Marvin und sag mir, was Fabian, wo Fabian dran gerade arbeitet oder welchen Pull-Request hat Thomas noch offen und muss reviewen. Und das heißt, auch da ist die Lösung nicht, dass man versucht, alles in einem einzigen System zu harmonisieren und die Entropie der Welt zu organisieren, weil das funktioniert nicht, sondern stattdessen benutzen wir KI, um die Informationen für uns aufzubereiten und genau die Nadel im Heuhaufen zu finden, die ich selber nicht weiß, dass sie existiert.
Ich finde das so spannend, weil man denkt sich ja so, hey, guck mal, die 10 Skills benutze ich viel. Wenn die jemand anders auch genauso benutzen würde, wäre es ja mega, aber man überträgt dann manchmal auch, man denkt zu häufig von sich für andere mit. Das fällt mir schon auch auf.
Perfektionismus ist, glaube ich, der Feind jedes erfolgreichen Gründers. Weil auf der einen Seite will man natürlich seine Webseite und seinen Pressrelease und sein Produkt perfekt möglich haben. Auf der anderen Seite, Perfektion heißt, es dauert ewig, bis man zu einem Punkt kommt, dass man selber glaubt, es ist gut genug. Und in der Zwischenzeit verliert man aber Zeit, Kundenfeedback, Podcast-Feedback oder Listeners. Und ich glaube, das ist so, man muss so diesen Mittelweg finden, auf wie gut muss es sein, dass ich selber damit happy bin. Wie schlecht kann es sein, dass ein Kunde schlecht im übertragenen Sinne, aber hinreichend gut, dass ein Kunde damit zufrieden ist und sagt, guck mal, was das Startup Cooles gebaut hat.
Was bedeutet das für euch als Product Company? Also, du sagst, okay, wir bauen am Ende ein Entwicklertool.
Ja.
Wie schnell stand eure erste MVP-Version? Wie schnell konntet ihr auf User zugehen, die das dann auch wirklich nutzen konnten? Und so, wie lange braucht das dann in so einer heutigen Zeit? Ich meine, gerade Entwicklertools, die ja dann häufig auch ein bisschen technischer und tiefer greifen, haben früher doch sehr lange gebraucht in der Entwicklung, bis sie so weit waren. Wie verändert sich das heute?
Für uns war es, wir sind zweigleisig gefahren. Wir hatten, wir haben vorher ja im Sommer, also nachdem ich im August meinen Abschied abgekündigt habe, angefangen an unserer Infrastruktur zu arbeiten und ein neues Git Backend zu schreiben, um Git zu dezentralisieren und nicht nur Repositories in GitHub in USA zu hosten, sondern Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Repositories in Europa, in Australien, überall auf der Welt zu haben. Solche Infrastrukturprojekte dauern lange, nicht weil wir nicht den ersten Prototypen relativ schnell hatten, sondern weil der Anspruch dann schon ist, dass das nicht jeden Tag down ist. Also Availability, man spricht immer in der Anzahl der von 99,99 sind 4,9 zu haben, das kostet einfach immer noch Zeit. Wir arbeiten mit diversen Partnern zusammen, die dann so Sicherheitslücken versuchen zu finden oder Skalierungsprobleme und solche Sachen. Das zieht sich. Heute ist Mitte Juli oder Anfang Juli noch, zum Zeitpunkt des Podcasts ins Mitte Juli. Und wir haben vorgestern das Backend, die Infrastruktur angekündigt. Das heißt, von späten August 2025 bis Anfang Juli 2026, fast ein Jahr, dass wir daran gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist nicht untypisch für Startups, die große Ambitionen haben und wo zwar die Agents die Entwicklung selber beschleunigen, aber alles, was darum ist, Architektur, Design, wie handle ich, wenn das System down ist und es ist mitten in der Nacht hier in Deutschland, nimmt der Mitarbeiter in den USA den Call oder der in Australien, wer wacht wen auf? Und das ganze System zu überlegen, die Komplexität ist dann doch schon hoch. Auf der anderen Schiene sind wir gefahren mit unserem Open-Source-Projekt, das ist ein Kommando-Interface und das ist innerhalb von ein paar Wochen aus einer Idee, die wir im November hatten, hochgewachsen. Im Dezember haben wir es schon intern selber benutzt. Im Januar haben wir es mit den ersten Kunden getestet. Im Februar haben wir es angekündigt. Also da kann man, glaube ich, heute, wenn man alleine ist, noch viel, viel schneller sagen, okay, hier ist meine Idee. Der Agent baut mir das innerhalb von ein paar Wochen oder vielleicht auch nur ein paar Tagen und dann packe ich es auf meinen X-Account und guck mal, was das Feedback ist.
Wir haben vorhin schon ein bisschen angerissen, aber es geht auch so ein bisschen um die Frage, welche technischen Entscheidungen muss ich eigentlich treffen? Wie wichtig ist es denn zum Beispiel, in welcher Programmiersprache ich heutzutage anfange? So, wir haben vorhin über die Migration gehört etc., aber also bei Anthropic, ist das heute noch was, worüber ich mir lange Gedanken machen sollte oder sollte ich einfach dem Agent sagen, bau das und es ist komplett egal, in was er es baut und wenn ich es gut finde, dann ziehe ich es irgendwann um?
Wir sind immer noch an dem Punkt, wo die Frage der Programmiersprache eine Frage des Teams ist, das ich entweder habe oder anstellen will. Weil der Agent kann viel Code selber schreiben, er kann den Code auch selber reviewen, aber wenn ich als Mitarbeiter, als Entwickler nicht in der Lage bin zu verstehen, was der Code macht oder auf ein Problem zu gucken und zu analysieren, wie kann ich das beheben, hat der Agent wirklich einen Fehler eingebaut oder ist es was ich nicht verstehe, dann habe ich natürlich als Firma ein Problem und insofern ist die Programmiersprache schon noch eine Entscheidung, die letzten Endes bestimmt, welche Mitarbeiter rekrutiere ich in meine Firma und ich kann nicht einfach sagen, wir nehmen alle Programmiersprachen auf der Welt, weil dann muss ich mir ein Team anstellen, das die Programmiersprachen versteht. Ich glaube auch, der Agent hilft mir zu entscheiden, welche Programmiersprache ist möglicherweise die beste oder zweitbeste, drittbeste, das ist ja immer nicht ganz binär als Entscheidung, dass eins gut ist und eins schlecht, sondern eins hat die Vor- und Nachteile, dass die nächste Programmiersprache hat andere Vor- und Nachteile. Insofern ist das, glaube ich, schon eine Entscheidung, die man als Firmengründer oder als Gründungsteam treffen muss, genauso wie man darüber nachdenken muss, habe ich alle in einem Büro in Berlin oder wir haben komplette Remote-Culture, wir haben Leute in Neuseeland, Australien, Indien, über die Hälfte der Europäischen Union verteilt und in den USA. Das ist auch eine Entscheidung, die muss man sehr bewusst treffen, weil die eine ganz andere Firmenkultur ermöglicht und erfordert, als wenn ich jeden am Morgen, am Freitagmorgen in den Büro in Berlin kommen lassen muss. Insofern, aber der Agent hilft halt bei der Entscheidungsfindung. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, was man als Gründer, wo man drüber nachdenken muss, warum frage ich nicht erstmal mein ChatGPT, was es als Information zu dem Thema hat, Programmiersprache, Firmenkultur, alles, was so dazwischen liegt. So ein anderes, glaube ich, Habit, in dem man sich anwöhnen muss, ist, wenn man irgendwelche Dokumente zugeschickt bekommt, sei es von Anwälten oder von Partnern, von Sponsorenverträge, dass man die grundsätzlich in das Chatfenster zieht und sagt, lese das mal alles durch und finde Red Flags und Dinge, die ich mir angucken muss oder die ich vielleicht mit dem Partnern diskutieren muss. Das heißt nicht, dass das meinen Anwalt ersetzt, aber das heißt, dass ich als Gründer, Geschäftsführer oder auch normaler Mitarbeiter meine Vorgehensweise einfach anpasse, dass ich immer in so einem Feedback-Loop drin bin, um die Informationen zu benutzen, zusätzlich zu dem, was ich natürlich trotzdem noch machen muss, selber lesen oder mein Anwalt fragen.
Ich meine, für interne Tools jetzt bei uns oder so habe ich noch nie den, also auch weil ich keine Ahnung habe, aber den Agenten gefragt, welche Programmiersprache am besten ist. Aber wofür habt ihr euch denn entschieden? Also wie seid ihr da rangegangen und was war am Ende so die Abwägung, die ihr treffen musstet? Einfach, dass man mal ein Gefühl bekommt.
Wir sind das Gründungsteam sind alles Leute, die sind seit 20 Jahren dabei. Insofern kommen die natürlich in die neue Firma auch rein mit einer gewissen Bias, welche Programmiersprachen sind die, mit denen wir entwickeln wollen. Ich glaube, es war eine Abwägung zwischen, was macht uns Spaß, woran arbeiten wir gerne und was glauben wir, hilft uns zu skalieren. Wir haben uns für Go entschieden im Backend und im Frontend ist alles JavaScript und React. Da ist so die Welt, glaube ich, relativ klar definiert, was im Browser läuft. Moderne Webanwendungen sind in React geschrieben und damit ist man mit JavaScript, TypeScript dabei. Also das sind so die zwei Sprachen, die für uns so den Weg vorgegeben haben und dann haben wir angefangen, das Team zu rekrutieren auf der Basis. Und die Fragestellung im Interview war dann natürlich auch, wie ist deine Einstellung zu KI-Agenten? Welche Agenten hast du schon benutzt? Erzähl uns mal so deine Vorgehensweise dazu. Weil als Startup will ich natürlich nicht Leute einstellen, als KI-Startup will ich Leute einstellen, die gegen KI sind. Das ist dann einfach kein Fit. Da passt das Speed-Dating so gesehen nicht. Im Interviewprozess ist immer so faktisch ein Speed-Dating, was man macht, weil man nie genug Zeit hat im Interviewprozess, all das rauszufinden, was man in den nächsten Wochen von Zusammenarbeit dann tatsächlich rausfindet. Und aber natürlich ist es so, wie du sagst, wenn wir mit Agenten Prototypen bauen, dann sind wir auch da offen dazu zu sagen, okay, bau das mal in Python oder jahrelang Ruby on Rails Experience. Also ich glaube, da ist man nicht mehr so vordefiniert, wie es früher war, wo ich immer, oder eine iPhone-App in Swift als anderes Beispiel, wo ich natürlich so meine Lieblingsprogrammiersprache hatte oder als Firma eine feste Programmiersprache vorgegeben habe, weil was interessiert das für den Prototypen schon? Ich will eine Idee umsetzen, um rauszufinden, ist das was, woran wir arbeiten sollen, was vielleicht mal zu einem Produkt wird. Da ist, wenn man sich da loslösen kann von den Dogmen in der Firma und mehr pragmatisch dran angeht, dann hat man, glaube ich, große Vorteile gegenüber anderen Firmen.
Ich habe mal eine Podcast-Episode mit Paul Müller gemacht, ehemaliger CTO und Co-Founder von Adjust, die ja dann irgendwann für 1 Milliarde verkauft wurden an AppLovin, die am Ende ein Produkt gemacht haben, sehr viel Analyse von App-Marketing, also wie rentabel war das oder nicht. Und auch große Fans von Go und auch von Rust. Ja. Und er sagt, heutzutage, wenn ich einen Agenten habe und wirklich langfristig programmieren will, dann würde ich eher eine andere Sprache nehmen als JavaScript, weil natürlich irgendwie die Agenten da draußen mit dem gesamten Internet trainiert wurden. Und JavaScript, gibt es so viel schlechtes JavaScript da draußen, dass die Agenten dann halt manchmal auch Sachen machen, die ich so nicht unterschreiben würde. Wie würdest du das einordnen?
Ich glaube, das ist eine Sichtweise, die war vor 2-3 Jahren noch richtig, wo den Anfängen von Copilot und das tollste Modell war GPT-3 und dann GPT-4, wo es oft so war, dass der Agent, haben wir es ja noch gar nicht genannt zu dem Zeitpunkt, das Chatfenster Code reproduziert hat, dass es irgendwo am Stack Overflow oder im GitHub so gefunden hat. Ich glaube, heute, wenn ich mir angucke, was die Agenten so machen, ist es vielmehr so, dass der Agent wirklich Code schreibt, der Qualität eines menschlichen Entwicklers überlegen ist. Man muss sich immer vorstellen, dass natürlich ist der Agent vielleicht nicht besser als der beste Entwickler, den es jemals gab. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel, das ich habe, sondern ich will nur den Durchschnitt aller Entwickler, die ich in der Firma oder im Team habe, erhöhen. Und wenn der Durchschnitt anwächst, dann habe ich über meine ganzen Projektwelt hinweg eine viel bessere Qualität, egal ob da vielleicht noch irgendein Entwickler irgendwo sein könnte, den ich aber gar nicht habe, der noch besseren Code schreiben kann. Der große Durchbruch im vorigen Jahr, erstmal Claude Code und dann mit vielen Agenten, ist der, dass der Agent nicht nur das Trainingsset hat, also das, auf dem das Modell trainiert worden ist, sondern die Tools auf meinem Computer, dieselben Entwicklertools benutzt, wie ich auch, wenn man dem Claude Code eine Frage stellt in der existierenden Codebase, dann macht es eigentlich in fast allen Fällen erstmal eine Suche in der Codebase. Also ein Grab in der Unix, Linux, Mac-Welt und guckt sich an, was existiert schon und versteht die existierende Codebase. Das heißt, wenn ich den Agenten und die meisten Leute fangen ja nicht von der grünen Wiese an, sogenanntes Greenfield, und bauen aus dem Nichts raus, sondern sie fangen an mit einer existierenden Codebase, die in der Firma schon existiert. Oder wenn ich als Startup anfange, dann fange ich mit meinem Prototypen an, der ist aufgebaut auf 10 Open-Source-Bibliotheken, und die Open-Source-Bibliotheken, die der Agent reinzieht oder über die er Bescheid weiß, die sind typischerweise in guter Qualität, weil sonst wären sie nicht erfolgreich in Open Source. Und ich glaube, insofern, dann benutzt er Tools und schreibt an dem Code weiter und fixt seine eigenen Bugs und schreibt seine eigenen Tests und deployt automatisch auf Vercel und hat meine Datenbank in Superbase. Da habe ich, glaube ich, im Regelfall einen besseren Stack, als wenn ich das mir selber zusammenklicke auf Basis von Tools, die ich schon seit 20 Jahren kenne oder die ich in irgendeinem Tutorial gefunden habe. Und insofern denke ich nicht, dass die Programmiersprache und das Training-Set, das das Modell hatte, noch so eine große Rolle spielt wie vor 2-3 Jahren mit dem ersten Co-Pilot und anderen ersten Agenten, sondern dass es vielmehr eine Rolle spielt, wie warte ich meine Codebase, welche Leute habe ich in der Firma, was passiert, wenn ich einen Outage habe. Und generell ist natürlich immer eine Frage für jede Firma, wie werde ich profitabel? Und das heißt, wenn ich eine Programmiersprache habe, die sehr effizient hat, habe ich eine bessere Kostenstruktur, als wenn ich eine benutze, die mir zwar schnell zu einem Prototypen verholfen hat, aber dann auf dem Server deutlich mehr Geld kostet.
Wenn ich jetzt eine neue Firma gründe und ich mache Claude Code auf, was ist mein erster Prompt für meine neue Firma?
Ein wichtiger Bestandteil für Teamperformance ist natürlich auch Ernährung und Trinkverhalten von Mitarbeitenden. Und ich bin der Meinung, Zucker sollte aus den Büros fliegen, schnelle Kohlenhydrate sollten aus den Büros fliegen und es sollte gesunde Alternativen geben. Und das ist meiner Meinung nach Chefsache. Wir haben bei uns im Büro More Nutrition, also von Christian Wolf, ursprünglich gegründet als inzwischen ja auch Billion-Dollar-Company, machen einige 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Und die haben Iced Coffees, also Proteinshakes mit Koffein oder auch Matcha oder Sirup, so kleine Fläschchen, die du mit ins Wasser machen kannst, dass es nach allen möglichen Sachen schmeckt. Ballaststofflimonade anstatt irgendwie zuckerhaltigen Getränken, Proteinriegel, die aber sehr gut schmecken. Ich habe mit Christian gesprochen und dem More-Team, und unser Gedanke war, hey, vielleicht sollten wir für Großbestellungen eine Incentive machen. Grundsätzlich funktioniert More so, sonntags gibt es eine Aktion, es kommen neue Produkte, dann gibt es einen Aktionsrabatt und den sollte man immer mitnehmen, wenn man die Sachen ausprobieren will oder in größeren Mengen bestellen möchte. Gleichzeitig dazu gibt es mit dem Code UNICORN 15% auf alles andere, gilt aber erst ab einem Bestellwert von 500 Euro. Was natürlich bei einem Team von über 10 Leuten relativ schnell der Fall ist, und das hält dann zwar auch eine Weile. Bei uns manchmal sind die Sachen auch schnell weg, muss man sagen. Gerade Riegel sind sehr, sehr beliebt, aber ich glaube tatsächlich, dass das zu mehr Wohlbefinden im Team führt, generell einer besseren Leistung, weil du weniger so mittagstief und andere Sachen hast, wenn du deine Ernährung und dein Trinkverhalten steuern kannst. Und ich merke es bei mir selber, ich freue mich auch, dass wir die Sachen im Büro haben. Kann ich sehr empfehlen. Ich würde es einfach mal ausprobieren an eurer Stelle. Code UNICORN, ich kann einen Link in die Beschreibung packen, und dann ab 500 Euro Bestellwert ist es tatsächlich der größte Rabatt, den du für Großbestellungen überhaupt bekommen kannst.
Habe ich meine Firma schon finanziert? Oder was? Sag mal, das ist eine fiese Frage. Ich glaube, die meisten Gründer denken nicht drüber nach, ich gründe eine Firma, sondern die denken darüber nach, ich hätte gern irgendein Produkt, was es so noch nicht gibt oder einen Prozess abgebildet. Insofern denke ich, der erste Prompt ist der, ich baue mir einen Prototypen. Aber ansonsten könnte ich natürlich auch, wenn ich direkt hingehe und sage, ich gründe eine Firma, könnte der erste Prompt sein, welches ist der beste Anwalt in Berlin oder die beste Firma, die mir hilft, in Startup-Berater in Berlin, um durch den Prozess durchzugehen, eine Firma in Delaware aufzusetzen und nicht zum Notar zu gehen.
Lass uns auf Produktseite bleiben. Ja. Sagen wir, du weißt grob, welches Problem du lösen möchtest, aber du versuchst deinem Agent das erste Mal die Guardrails mitzugeben, in denen du bauen möchtest oder was dir wichtig ist. Was würdest du alles in den ersten Prompt schreiben?
Ich würde in den ersten Prompt schreiben, ich habe eine Idee, was auch immer die Idee ist. Als mache Research, was es im Internet, mache Research im Internet, was es schon so gibt in dem Space. Sei es Startups, etablierte Firmen, Produkte, Open-Source-Projekte und schreibe mir das Strategiedokument oder den Plan, wenn man so will, für meine Idee. Also im Prinzip, man gibt dem Agenten nicht sofort die Aufgabe, irgendwas zu bauen, sondern man fragt ihn quasi als Planungspartner oder Brainstorming-Partner nach einem Plan. Und wenn man dann ChatGPT Pro benutzt oder auch ein Coding-Editing geht genauso gut, dann kriegt man so eine bulleted List und oft geht es relativ tief direkt, also so mit Sektionen und Bullets und so weiter. Und dann ist eigentlich, glaube ich, die Kunst, das selber durchzulesen, zu verstehen und die richtige Runde von nächsten Fragen zu stellen, um das auszuarbeiten. Und das ist so, wie wenn wir uns beide im Coffeeshop treffen würden und du sagst mir, ich habe die Idee und ich würde quasi dich so poken nach Details von der Idee und würden quasi unseren Köpfen im Gespräch oder vielleicht sogar an einem Whiteboard ausarbeiten, was die Idee ist. Und ich glaube, das ist der erste Ablauf, den man mit dem Agenten oder wie gesagt, ChatGPT selber funktioniert da auch ganz prima, braucht man keinen Coding-Agent für. Was ich immer ganz spannend finde, ist, man kann dann da auch hingehen und sagen, jetzt schreib mir das so auf, dass ich das, sagen wir mal, ich schreibe es in ChatGPT, schreib mir das so auf, dass ich das an Claude Code geben kann, um es zu implementieren. Und dann denkt ChatGPT über den Plan nochmal ganz anders nach, weil es den als Implementierungsanweisungen ausgibt und nicht als Business-Strategiedokument. Und den Ping-Pong-Prozess, den kann man dann noch einen Schritt weiter treiben, indem man sagt, jetzt nimm den Plan und frag Claude Code und das kann es aufrufen auf der Konsole, ohne dass man selber das aufruft und mach mindestens 10 Iterationen, bis ihr beide euch einig seid, dass das der richtige Plan für mich ist. Und wenn ich jetzt als Gründer und mit einer Idee komme, ist natürlich da dann die Frage, in welchem Punkten von dem Prozess greife ich ein und sage, nee, hier, also du hast gerade die Programmiersprachenfrage aufgestellt, das ist natürlich eine, man kann gleich am Anfang auch sagen, mein Stack soll so aussehen, sagen wir mal JavaScript, Vercel, Superbase als ein Beispiel. Und dann der Agent sagt dann, okay, jetzt fehlt dir aber noch Authentication oder Streaming oder eine AI-API und solche Geschichten. Und arbeitet sich so den Plan und dann kann man irgendwann in die Implementierungsphase sagen, gib mir den Prototypen dafür. Man wird, glaube ich, überrascht sein, also gerade bei Webanwendungen, sieht aber mit iPhone auch ganz gut, was man innerhalb von wenigen Stunden dann als Prototyp in seinem Browser sehen kann.
In einer Welt, wo du und ich denselben Prompt schreiben können und quasi ein ähnliches erstes Ergebnis bekommen, was sorgt dafür, dass deine Firma erfolgreich wird und meine nicht? Was macht den Unterschied?
In der gleichen Welt war es auch vor 5 Jahren schon so, dass du die gleiche Codezeile schreiben konntest wie ich und die gleiche Software bauen konntest wie ich. Insofern, glaube ich, hat sich die Welt gar nicht so sehr verändert. Das ist nur in unseren Köpfen drin, dass jetzt, weil ich nicht mehr Programmiersprachen schreiben muss, sondern Deutsch oder Englisch schreiben kann oder fast jede Sprache, dass es damit einfacher geworden ist, Firmen aufzubauen, weil ich das technische Wissen nicht mehr ganz so benötige wie früher. Ich glaube aber, erfolgreiche Firmen definieren sich relativ selten durch die Technologie selber. GitHub, wenn man sich den Code und den Stack anguckt, ist keine Magie. Man hat das Open-Source-Projekt Git genommen, das Linus Torvalds, der Erfinder von Linux, 2005 geschrieben hat und im Übrigen auch innerhalb von wenigen Monaten an jemand anders übergeben hat, weil er sich auf Linux konzentrieren wollte und nicht auf Git, und hat ein Web-Frontend und einen Hosting-Backend dafür geschrieben. Nichts von dem Code, das die GitHub-Gründer geschrieben haben, hätte nicht auch von einem Startup hier in Berlin geschrieben werden können. Und was GitHub aber relativ schnell ausgezeichnet hat, war nicht nur ein gutes Produkt. Und ein gutes Produkt bleibt auch nach wie vor wichtig, wenn die Leute auf deine Webseite gehen und die das Produkt ist schlecht. Und ich bleibe im Browser hängen nach dem Login oder ich hatte letztens den Fall, brauchte ein Support-System und ich habe mir von ChatGPT mehrere empfehlen lassen und das erste auf die erste Seite, auf die ich gegangen bin, gab es einen Login-Button, einen Book-a-Demo-Button und keinen um Sign-Up. Und der einzige Weg, einen Account zu kriegen, war über einen Sales-Call für 20 Minuten. Und das so für mich, so die Reaktion ist direkt fuck it. Ich habe keine Zeit für 20 Minuten Call. Es gibt noch 27 andere Support-Systeme, nehme ich als das nächstbeste und erstelle mir da einen Account. Und Produkt, Onboarding, die Geschichten sind natürlich nach wie vor entscheidend. Aber Marketing, Brand, Positionierung sind in heutiger Welt, wo es viel, viel mehr Angebote für eigentlich alles gibt, inklusive Podcasts, enorm wichtig. Und das ist, wenn ich mein GitHub-Beispiel zurückgehe, das, was GitHub von Anfang an verstanden hat. Durch den Namen GitHub, damals war ja gerade das Hip, dass Buchstaben innerhalb des Wortes auch groß geschrieben worden sind, durch die Octocat, die, ich glaube, im ersten Jahr zum Logo dazu kam, durch eine gewisse Art und Weise, wie die Gründer mit anderen Entwicklern gesprochen haben, auf ihrer Webseite und dann auch auf Social Media. Und ich glaube, das ist das, was man, wodurch man sich als Firma heute viel, viel mehr differenziert. Genauso wie es in Musik oder in Filmen schon immer der Fall war. Ne? Deine Spotify-Playlist sind vermutlich Künstler, die das schon seit deinen Teenager-Zeiten hörst. Und natürlich hat sich das weiterentwickelt und KI hat dir geholfen, neue Künstler zu entdecken. Aber ein großer Teil deiner Identität als Mensch definiert sich dadurch, was sind die Künstler, die ich gut finde. Und wenn ich jemanden treffe, erzähle, dass ich war auf dem Konzert, was sind die Fernsehserien und so, welche Cola mag ich am liebsten. Und wenn man gerade Cola drüber nachdenkt, es gibt so viele Colas und wenn ich die alle in ein Glas einfülle, ob ich dann wirklich den Unterschied schmecke, sei dahingestellt, aber es gibt halt meine Lieblingscola oder mein Lieblingsgetränk und das ist eine reine Marketingfrage letzten Endes und so ist es bei Startups, wird es bei den Startups in der KI-Welt, wo jeder mit Lovable oder mit Claude Code schnell einen Prototypen erzeugen kann, umso wichtiger sein es zu überlegen, was ist meine Marke, was ist mein Brand, was ist mein Auftreten, auf welche Konferenzen gehe ich, solche Geschichten.
Was ist denn wirklich noch der Burggraben, also die sogenannte Defensibility meines Startups, wenn ich weiterwachse über den Prototypen hinaus?
Was ist die Defensibility von einem Google und war sie über die letzten 20 Jahre? Es gab, als Google rauskam in den 90ern, schon diverse Suchmaschinen, Alta Vista, Firebase, Yahoo, war lange Zeit groß und als Technologie kann ich Google natürlich nachbauen mit einem Agenten heute und konnte ich mit Entwicklern schon vor 10 Jahren. Dann geht man eben schnell außer Marketing, Branding. Das Produkt war am Anfang deutlich schneller und besser als die existierenden Suchmaschinen hin zu Netzwerkeffekten. Das heißt, mein Browser, der auf dem Mac und auf dem iPhone kommt, der hatte als Google als Default Engine vorgegeben und entsprechend die meisten Leute sind zu faul oder zu faul klingt negativ, aber es funktioniert einfach gut genug und insofern bleibe ich mit der Suchmaschine, die im Browser vorgegeben ist. Das heißt, aber Google ist die Default Suchmaschine in meinem Telefon, weil Google zu einem bestimmten Zeitpunkt bereit war, in dem Fall Apple, genug Geld zu bezahlen, um das den Default zu machen oder im Android-Telefon, um Android zu entwickeln. Da muss man ja auch Google zugute halten, dass man investiert hat, mobiles Betriebssystem zu entwickeln, auf Gerätehersteller zuzugeben, seine eigenen Geräte rauszubringen. Also wenn man das so als Beispiel nimmt, jeder könnte heute eine Suchmaschine schreiben, aber sich zu differenzieren von Google und durch die Marktmacht durchzukommen, ist eine Herausforderung, an der bisher faktisch alle anderen Suchmaschinen gescheitert sind. Sprich, Google braucht nicht mehr viel Differenzierung, weil man hat den Marktanteil. Umgekehrt ist es so, und auch da gibt es ja viele Beispiele, Tesla ist so eins, ne? Wer hätte gedacht, dass ein neuer Autohersteller aus Amerika mal zu so einer Marktpositionierung kommt und zu so einem Marktanteil mit elektrischen Autos. Und wenn man sich das anguckt, wie das Tesla geschafft hat, es war halt die kompromisslose elektrische Autos zu bauen und auf Software als Differenzierung zu setzen. Der Tesla funktioniert wie ein iPhone. Ständig Over-the-Air-Updates, hat einen zentralen Computer, hat deutlich eine zehnfach weniger Steuergeräte als die meisten deutschen Autos zu dem Zeitpunkt hatten. Mittlerweile gehen auch die Deutschen dahin, dass es nur noch einen Computer hat und nicht 77 Steuergeräte. Aber sich zu überlegen, und das geht zurück auf die Frage, die wir ganz am Anfang hatten, ist so, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus und wie dramatisch kehre ich davon ab, was man heute noch so als Status Quo oder State of the Art bezeichnet, und gehe das Risiko ein. Und man muss halt ehrlicherweise auch sagen, ich bin noch selber Angel Investor, 7 bis 8 von 10 Startups scheitern. Auch darüber muss man sich als Gründer bewusst sein. Es ist einfach so, die meisten Startups scheitern, weil das Risiko sehr groß ist, dass man eingehen muss, um mal so erfolgreich zu werden wie Google oder Tesla. Und wenn man das jetzt zurückholt auf Software, und zum Beispiel, die man Software und Autos, wobei das Auto ist auch Software aus meiner Sicht, dann ist, glaube ich, die Differenzierung nicht die, welchen Code schreibe ich in meiner Plattform, sondern die Differenzierung ist, was mache ich anders als die etablierten Player, die sogenannten Incumbents, um den Markt zu disrupten. Und das ist eine schwierige Frage, die jeder Gründer, wo jeder Gründer, glaube ich, die meiste Zeit mit verbringt. Was ist das? Was mache ich anders? Und kann ich genauso den Moment treffen, wo Leute das haben wollen und nicht sagen, so wie es bisher war, ist eigentlich gut genug und ich bleibe bei meiner Google-Suchmaschine?
Also ein gutes Produkt wichtig, aber als Basis, aber am Ende richtig differenzierend sind Marketing und Sales, dass die Leute mich wahrnehmen und quasi nicht mehr um mich herumkommen und das Gefühl haben, hey, ich sehe das so oft, das muss gut sein.
Jetzt hast du, das klang jetzt so ein bisschen, at least in meinen Ohren, als wenn das Produkt nicht mehr ganz so wichtig ist. Aber natürlich ist so, wie gesagt, kannst du ja über die Apps in deinem Telefon nachdenken, was bringt dich dazu, eine neue Mail-App zu benutzen? Ja, dann muss die neue Mail-App, die muss zehnfach besser in irgendwas sein. Vielleicht sortiert sie automatisch all die Inbound raus, die laufen Leuten, die auf deinem Podcast sein wollen und du sie nicht haben willst, und schickt dir eine nette Absage, wo du sagen kannst, okay, das ist mir wert, aus meinem Habit von meiner bisherigen Mail-App rauszukommen und auf diese neue App zu wechseln, weil der andere Fakt ist natürlich der, dass wenn ich als Startup-Gründer ein neues Produkt baue, das mit einem existierenden Produkt in Konkurrenz steht, also wir bei Entire, wir konkurrieren mit anderen Entwicklungsplattformen, unter anderem GitHub. GitHub hat natürlich eine enorme Feature-Breite und Tiefe. Also die haben Features, die werden wir in den nächsten 6 Monaten mit Sicherheit nicht bauen. Zum einen, weil wir sie nicht als Priorität sehen. Zum anderen, weil uns das davon ablenkt, das zu bauen, was uns so differenziert. Das heißt aber, jeder Kunde, der seine Gewohnheiten hat in der Benutzung von GitHub oder in der Benutzung der Mail-App, der wird dann sofort sagen, okay, das fehlt mir hier. Ist alles andere, was ihr liefert, so viel besser, dass es mir das wert ist, dass ich das eine Feature nicht habe? Oder beim beim Tesla war es auch so. Ja, viele Leute haben sich in den Tesla reingesetzt und fanden das cool, aber es fehlte ihnen dann halt, im Model 3 fehlt ja der Tacho. Es gibt kein Tacho, es gibt nur das zentrale Display und keine Hebel und so weiter. Ja, bin ich bereit, den Kompromiss einzugehen, meine Gewohnheiten zu ändern, weil was das ansonsten bringt, beim iPhone war es damals das Keyboard gab kein Copy and Paste und auch keine Apps und so weiter. Da bin ich bereit, den Kompromiss einzugehen, weil alles andere ist so viel besser, dass es mich trotzdem dahin zieht und sagt, okay, das ist so cool, das muss ich haben. Und ich glaube, das zu finden ist enorm schwierig. Und geht man dann die Gefahr ein, dass man stattdessen versucht, diese ganzen kleinen Feature alle nachzubauen, aber das eine große Feature nicht hat, was sich eigentlich rüberzieht. Ja. Weil dann nachher baut man nur einen Klon. Und der Klon hat dann das Problem, wenn ich ein Produkt habe, das genau gleich ist wie ein anderes Produkt, dann konkurriere ich nur noch über den Preis. Dann geht es nur noch darum, ist mein Produkt billiger als das andere Produkt oder hat eine coolere Marke und warum auch immer. Ich will dann quasi die, und das geht, Getränkebeispiel von vorn ist so ein bisschen so, weil die Colas sind alle ähnlich ungesund. Insofern geht es dann, wenn es nicht um den Preis geht, geht es um die Marke.
Wie viel Geld, würdest du sagen, braucht man heute, um ein Startup global erfolgreich zu machen? Vor allem, wenn es AI-native gedacht ist und man ja natürlich auch trotzdem Mitarbeiter braucht. Man braucht KI für die Entwicklung. So. Und wie unterscheidet sich das zu, so, sagen wir mal, vor 15 Jahren, wo du, glaube ich, deine andere Firma ungefähr plus minus gegründet haben dürftest, die dann verkauft wurde?
Ich habe seit 1997, weiß ich, glaube ich, vier Firmen gegründet.
Ich nehme nur das letzte Beispiel, weiß, so, aber du kannst auch nochmal zu 1997 zusätzlich vergleichen.
In 97 war ein Gewerbe beim InfoDesign hier in Berlin. Da habe ich nur das Geld gebraucht, um das Gewerbe anzumelden, und dann haben wir Disketten verkauft, und der Verkauf der Disketten war aus einer Profitsicht direkt profitabel, weil man Software verkauft hat, die man auf Disketten kopiert. Das gab keine Serverkosten. Ne? Dann hat man quasi in jeder die Diskette, die Materialkosten der Diskette war deutlich niedriger als der Preis der Software, der auf Diskette verkauft worden ist. Die nächste Firma war eine Consulting-Firma, iPhone- und Android-Programmierung. Dafür braucht man heute noch weniger Geld. Man brauchte schon damals wenig Geld. Computer muss man sich kaufen. Heute braucht man vor allen Dingen Geld für Tokens. Aber wenn man den Kundenstamm hat und das Netzwerk, um solche Agenturprojekte letzten Endes zu verkaufen, kann man das, glaube ich, heute mit deutlich weniger Aufwand machen, aber man hat eine deutlich größere Konkurrenz. Ist so vergleichbar zu Webseitenentwicklungen. Es gab eine Phase, wo jeder Webseitendesigner geworden ist, und dann gab es so viele Webseitendesigner, dass es nur noch darum ging, welchen Kundenstamm hatte man, um die Projekte am Laufen zu halten. Und dann kam Hockey App, das ist die Firma, die du ansprachst. Und auch die Firma war damals bootstrapped. Wir haben quasi aus dem Agenturgeschäft unser Einkommen finanziert, um nebenher an einem Produkt zu arbeiten. Letzten Endes ist immer die Frage, wo kommt die Miete her, und der Einkauf beim Rewe und das Benzin fürs Auto oder der Strom fürs Auto. Ne? Das ist, als Startup-Gründer, ich muss mein Leben irgendwie finanzieren, und meist nicht viel mehr beyond that, weil meine ganze Zeit geht sowieso in Startup und nicht in tolle Reisen um die Welt rum und tolle Sachen, die ich mir Autos auf der Straße parken kann. Ich glaube, man kann auch heute mit Bootstrapping sehr weit kommen. Vor allen Dingen, wenn man eine Nische findet, wo es nicht so viel Konkurrenz gibt, dass man als Erster oder Zweiter im Markt sagen kann, guck mal, wir haben hier ein Produkt, was es so noch nicht gibt auf dem Markt, und direkt in den Verkauf des Produktes gibt. So, und wenn man so will, dem Pfad des deutschen Mittelstandes folgt, und die Ambition ist nicht, ich erstelle ein Unicorn, oder ein Dekakorn, sondern die Ambition ist, ich baue eine Firma auf, die grundlegend profitabel ist, also die Produkte zu einem höheren Preis verkauft, als man herstellt. Und die KI macht das so viel einfacher, weil ich andere Themenfelder, die ich als Gründer wissen muss, mir erarbeiten kann, indem ich die KI frage. Das war in den 90er Jahren, außer Büchern Zeitschriften, war die Schwierigkeit immer dann die, wie finde ich denn einen Anwalt? Und wie finde ich jemanden, der Steuerberater? Und außer dann, wenn man Eltern hatte oder Freunde, die zu fragen, gelbe Seiten.
Wollte auch gerade sagen,
ja. Ich überlege gerade, wie ich das, weil es gab halt nicht so die, ich konnte nicht in ein Internetforum gehen und ich hatte auch selber als Berliner nicht die Möglichkeit, zu einem Inkubator in Silicon Valley zu reisen und die haben mir das gesagt, Y-Combinator gab es auch nicht. Also das, ich glaube, das ist so viel einfacher heute, dass ich dafür kein Geld brauche, sondern ich brauche eigentlich nur den Mut und die Fähigkeit, kontinuierlich zu lernen. Jetzt geht deine Frage natürlich darauf, was mache ich mit Wagniskapital? Und wir haben ja, unsere Seed-Round waren 60 Millionen US-Dollar. Wir haben im September die Firma gegründet und im November die Seed-Round geclosed und im Februar dann angekündigt. Wir hatten im November oder in dem Zeitpunkt, wo wir zu Investoren gegangen sind, nichts außer Reputation. Ich als GitHub-CEO und meine Mitgründer über ihre Karriere und eine Vision. Und das ist natürlich ein Privileg, das die meisten Gründer nicht haben. Schon gar nicht Early-Stage-Gründer, die in 20ern sind. Das heißt, die brauchen einen Prototypen relativ schnell. Und dann ist die Frage vom Wagniskapital, wie schnell skaliere ich mein Produkt selber, also Serverkosten, GPU-Kosten, wie schnell skaliere ich mein Team? Und da kommt bei vielen B2B-Startups natürlich dann direkt die Frage, Enterprise Sales, also welche Verkäufer in welchen Ländern brauche ich, um vor der Tür von der Firma zu stehen und im Konferenzzimmer das Produkt zu verkaufen. Und auch da sollte man sich nichts vormachen. Es gibt natürlich diverse KI-Produkte, die bewerben, dass sie über E-Mails verkaufen. Die meisten großen Deals werden nach wie vor in Konferenzzimmern über persönliche Kontakte geschlossen. Sprich, ich muss nach Bangalore oder nach Tokio reisen und dort einen Tag mit dem Kunden verbringen, damit der das Vertrauen in mich und mein Startup gewinnt, um zu sagen, wir schließen mit Entire einen großen Vertrag ab. Und das im Übrigen zwischen Entire und GitHub oder dann ganz am Ende Microsoft als nochmal deutlich größer, nicht anders. Die Kunden im Enterprise-Geschäft schließen Verträge auf Basis von Vertrauen und natürlich Produktqualität ab. Und das passiert im persönlichen Gespräch und nicht mit KI. Die KI erzeugten Sales-E-Mails sind letzten Endes nichts anderes als Spam. Und ich glaube, dass das überhaupt keinen Erfolg haben wird, außer natürlich, dass man 100 E-Mails immer einen findet, der mal den Link kriegt. Das aber genauso wie Spam auch funktioniert. Und ich muss mein Team skalieren und damit auch mein Verkaufsteam und mein Engineering-Team. Und letzten Endes muss ich mein Marketing skalieren. Wenn es Konferenzen kosten Geld, Podcast-Sponsorship kostet Geld.
Du sponsorst hier nicht.
Das können wir noch drüber sprechen, aber leider nicht, sind wir nicht technisch genug.
Ich sponsere andere Podcasts oder wir sponsern denen jetzt andere Podcasts. Wir waren ja gerade jetzt hier bei VR Developers in Berlin. Eine Booth kostet Geld und Swag kostet Geld.
Was würdest du sagen, wie viel Geld gibt ihr im ersten Jahr für Marketing aus?
Im Millionenbereich. Also wir haben 60 Millionen geraced. Ich denke, wir geben dieses Jahr deutlich über 10 Millionen Dollar aus. Das meiste davon sind Personalkosten. Entwickler sind teuer überall auf der Welt. Marketingleute sind auch teuer, die guten. Man kann auch in Deutschland davon ausgehen, dass man im Entwickler deutlich im sechsstelligen Bereich Gehälter zahlen muss, plus Reisekosten, Computer und natürlich Tokens. Man sollte nicht unterschätzen, wie viel im Budget man dafür einplanen muss, dass der Entwickler oder der Marketing-Mitarbeiter oder der selbst im Finanzbereich dann Agenten benutzt, um einen Teil der Arbeit abzuliefern oder einen Großteil der Arbeit abzuliefern und entsprechend in meinem Budget die Personalkosten, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr sind, das ist niedrig angesiedelt, ein Junior-Entwickler, und dann noch dazu kommen 30.000 Euro in Token-Kosten. Ich glaube, auch das ist niedrig angesiedelt, je nachdem, ob man AI-Research macht, Modelle entwickelt, dann kann der Betrag auch deutlich höher sein. Ich habe letztens jemanden getroffen, der war im Millionenbereich pro Monat für Tokens, kleines Team, weil eben das Training von Modellen und das Testing und die Evaluierung dann des Agentens, wenn du einen Agenten entwickeln willst mit einem Custom-Modell, muss der Agent faktisch selber kontinuierlich laufen. Das ist so wie, ich entwickle einen Motor für ein Auto und dann habe ich den Motor permanent im Prüfstand, dann ist in meinem Budget hoffentlich die Benzinkosten für den Motor, der permanent läuft, vorgesehen. Und das heißt, die drei Buckets so konzeptionell habe ich. Da denke ich mal, die meisten Startups, die im KI-Bereich erfolgreich sein wollen, brauchen im achtstelligen Bereich, also 10 Millionen mehr, um schnell genug zu skalieren und in dem hektischen Wettbewerb, in dem wir drin sind, konkurrieren zu können. Und KI-Firmen, die selber Modelle entwickeln, die sind dann oft noch eine Null oder mehr hinten dran, weil das Pre-Training so teuer ist. Und die Investition, da ist im Prinzip ein AI Research Lab wie eine Firma, die Fabriken aufbauen muss. Und der initiale Kapitalbedarf, um die Fabrikgebäude irgendwo auf der Welt zu bauen oder die Kraftwerke oder in dem Fall eben die Modelle, der Investitionsbedarf, der ist so hoch, dass die Anzahl der Firmen, die das werden machen können, ganz zwangsläufig limitiert ist auf der Welt.
Wenn wir mal von Firma auf Personal Productivity wechseln, also persönliche KI-Nutzung, was würdest du sagen, was ich als nicht so technischer Nutzer von Claude, ich benutze meistens Claude, ich mix das noch nicht so viel mit ChatGPT, Codex, wie auch immer.
Das ist ein Fehler.
Genau, und ich wollte nämlich fragen, was ich wahrscheinlich was so die häufigsten Fehler sind, die ich wahrscheinlich mache in meiner Nutzung. Den ersten haben wir gerade schon gefunden.
Also mehrere Agenten zu benutzen, mindestens zwei, ist aus meiner Sicht ganz maßgeblich, weil wie es im menschlichen Verhältnis auch so ist, zwei Meinungen einzuholen, gibt mir immer mehr Input. Und wenn ich dann noch zwei Meinungen miteinander ausspielen kann, kriege ich noch mehr Feedback. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich komme oft aus Podcasts raus oder auch von der Bühne runter und ich frage jemanden, wie war es? Und der sagt, war gut. Und in meinem Kopf ist erst die erste Frage ist, wieso ist es gut und nicht sehr gut oder good und not great? Und die zweite ist, sagt er mir das jetzt nur, weil er will mich beruhigen, dass ich nichts Blödes erzählt habe oder langweilig war oder wie immer. Oder sagt er mir tatsächlich die Wahrheit. Und je mehr Leute man fragt, je mehr kriegt man zumindest Nuancen in der Antwort. Vielleicht kriegt man niemand, also ich habe jedenfalls noch niemanden gehabt, der gesagt hat, das war eine schlechte Keynote oder ein schlechter Podcast. Was der auch schon viel darüber sagt, wie ehrlich wir gegenüber einander sind. Und die KI-Agenten, die kann man relativ schnell dahin pushen zu sagen, give me an honest response and don't sugarcoat it. Und wenn man dann noch zwei fragt oder die zwei so im Wechselspiel miteinander laufen lässt, kriegt man deutlich mehr zurück als nur von einer Benutzung. Die Dinger werden auch relativ schnell, würde ich sagen, biased und so wissen so, okay, Fabian fragt immer das, jetzt gebe ich ihm eine Antwort und dann ist so, hey, wait a second und dann sagt es, oh, I'm sorry, ja. Also man sieht auch den Agenten auch häufig mal sich entschuldigen für eine Antwort, die ganz offensichtlich falsch war. In meiner Keynote gestern hatten wir so ein Slide, Shit My Agent Says, das ist ein Slack-Channel, den wir haben, mit Zitaten, die Mitarbeiter bei Entire in den Slack-Channel posten, wo der Agent selber zugegeben hat, dass er stundenlang in die falsche Richtung gelaufen ist und so nach dem Motto, du hast es mir schon vorher gesagt, aber ich habe es trotzdem falsch gemacht. Ich persönlich in Produktivität, Ideen haben wir schon viel drüber gesprochen. Also ich glaube, so Notizen im Notebook zu haben, ist das eine. Notizen in den Agent zu kippen, so nach dem Motto, gib mir mal Feedback zu meiner Selbstreflexion, ist was, was man sich angewöhnen muss. Und zu sagen, der Agent ist so das mein Second Brain und ich gebe ihm alles, was ich so noch vorher in mein Notizbuch geschrieben habe. Das kann ich immer noch machen. Aber man baut sich dann so das Gewissen auf, dass der Agent weiß, worüber ich so nachdenke und mir Feedback geben kann. Ich bin, also Reiseplanung ist sowas, was man oft hört, ich bin da so nur so halb von überzeugt. Man kann so, give me the 10 things in Tokyo to see, das funktioniert super. Wobei dann sieht man halt auch die 10 Dinge, die jeder andere auf der Welt gesehen hat, aber so, oder ich habe 3 Stunden in Zeit zwischen 2 Flügen. Ich glaube dafür, es gibt so viele Dinge in so einem persönlichen Bereich, wo man das so als neue Suchmaschine benutzt und über Zeit dann eine Antwort kriegt, die ist personalisiert für mich. ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich meine Steuerberatung machen kann, meine Steuererklärung mit KI. Aber ich sag mal, auch da gibt es natürlich die kleinen Tricks. Ich habe irgendein Dokument, was gescannt ist, und ich kann nicht die IBAN copy und pasten. Aber KI kann das natürlich, weil es mit Texterkennung das rauszieht, was mein Mac in der Preview-App nicht, in der Vorschau-App nicht copy und pasten kann.
Das zeigt aber, dass du ein schlechtes Screenshot-Tool hast.
Oder das. Ja gut, aber auch da ist so, finde ich ein besseres Screenshot-Tool, oder ist es einfacher, und ich glaube, da geht so die Reise der Jugend hin, wenn wir über unsere Kinder nachdenken, dass einfach alles, das Chat-Interface ist ein das primäre Interface, wie ich meinen Computer benutze. Ich glaube, da geht die Reise hin, dass ich nicht 10 spezialisierte Tools in meiner Menübar oben habe, sondern einfach nur alles in den Chat reindragge und damit den Vorteil. Der Nachteil ist, dass das nicht zwangsläufig kostengünstiger ist, weil ich immer Tokens verbrenne, was der Mac vielleicht auch so lokal könnte. Aber der Vorteil ist der, dass ich mir mein Memory, mein Graph, mein Kontext-System aufbaue, das für mich persönlich speziell ist. Ich habe vor Jahren immer darüber gesprochen, man stelle sich vor, ich hätte schon mit 2 Jahren angefangen, ein Copilot zu benutzen, und über meine Schulzeit, über meine Unizeit, über meine Arbeitszeit bei Mercedes, bei Bosch, im Startup, bei Microsoft und jetzt wieder im Startup, über alle Podcasts, hat es all das Wissen, was ich angesammelt habe, und jetzt gehe ich in den Buchladen und sage, ich brauche ein Buch zum Lesen. Empfehle mir ein Buch, und es weiß alles, was ich schon gelesen habe, es weiß alles, was ich spaßig fand und alles, was ich nervig fand, und kann mir eine personalisierte Empfehlung geben, die so nie existieren würde anderweitig. Schon gar nicht mit Online-Plattformen. Wer gibt schon einer amerikanischen Online-Plattform all die Dinge, lädt die hoch, um eine Buchempfehlung zu kriegen. Ja. Und ich bin der Meinung, wir kommen in diese Welt hin, und mal gucken, ob das dann ein KI-Agenten ist oder ob es einfach unser Telefon ist, Apple, Siri oder wie auch immer. Aber ich glaube, das wird zu enorm persönlichen Produktivität führen, weil man so nicht mehr ständig auf der Suche ist nach den Dingen, die man eigentlich schon wissen könnte oder über sich selbst wissen könnte. Die KI weiß das dann überein.
Wie sehr hast du dir Gedanken gemacht über, okay, meine Cloud-ND-File und hier und da, wie viel spielt das dann halt auch für Token-Usage? Egal, ob ich jetzt erstmal meinen Max-Plan ausreizen möchte oder dann halt wirklich, wie viel Token ich dann in dem verbrenne. Wie sehr optimiert ihr, wann ihr welches Modell benutzt, um halt zu sagen, okay, wir versuchen, Guardrails festzulegen, dass wir zum Beispiel das teuerste Modell nur zum Planen benutzen, so schreiben lassen, dass dann die Ausführung von einem günstigeren passiert. Weil das sind so Sachen, bis ich da reingekommen bin, ich bin da bis heute nicht. Ne? Also manchmal lasse ich jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo gerade Fable 5 draußen war, habe ich Fable 5 Sachen machen lassen, die auf gar keinen Fall von Fable 5 gemacht werden müssen. Ja. Mein Weekly Limit sehr schnell verbrannt, aber ich dachte, okay, vielleicht hole ich ja doch noch 1% irgendwie raus, das besser macht. Und ob das sinnvoll ist, wenn ich, sag mal, dahingestellt. Wie sehr macht ihr euch Gedanken und wie sehr macht das auch für Personal Productivity einen Unterschied, mal zu verstehen, welches Modell eigentlich was kann?
CloudMD, SkillsMD und all die Geschichten habe ich persönlich gar nicht. Also ich habe keine einzige von diesen Dateien.
Okay.
Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht mehr, ob ich habe irgendeine CLI installiert, die hat dann da mal was reingeschrieben. Das fand ich eher nervig, dass dann bei jedem Aufruf von Claude ist und man erst verifiziert hat, ist es jetzt so ein Projekt oder nicht, und habe das dann wieder rausgeschmissen. Die Fragestellung bei solchen Geschichten, gerade wenn man nicht der Experte ist und selber an Cloud Code arbeitet oder an Codex arbeitet oder so viele Agenten laufen hat, ist, wie viel Zeit investiere ich da rein, und dann gibt es das nächste Modell übermorgen, und dann ist all das, was ich da reingeschrieben habe, nicht hilfreich für meinen Ablauf, sondern macht das neue Modell schlechter. Ist ähnlich mit Feintuning von Modellen, also ein Modell, die Parameter anpassen für mein Datenset, das auf dem Papier interessant und kann zu deutlich besseren Antworten führen. Aber wenn dann jede Woche, und wir haben ja tatsächlich jetzt jede Woche ein neues Modell kommt, bin ich nur dabei, permanent die Tuning-Anteile an mein Modell anzubauen, statt davon zu profitieren, dass das nächste Modell über das vorherige Modell, was ich getuned habe, so viel besser geworden ist, dass mein Tuning jetzt dazwischen liegt, zwischen dem Vorgängermodell und dem jetzigen Modell. Ich bin persönlich der Meinung, dass die meisten Leute sind besser bedient, die Modelle öfter zu benutzen und sich so sein und den Codex in ChatGPT und so weiter, gibt es bei den meisten jetzt ein Opt-in, dass man sagt, ich nehme all mein persönliche Memory und verwende das für meine Antworten. Soweit ich weiß, shared ist es nicht mit anderen Benutzern. Bei Entire eben, dann bauen wir ja diese Knowledge Base im Repository auf. Gleiche Idee. Man muss auch da über den Entwickler, über den Schatten springen und sagen, ich bin damit einverstanden bereit, dass meine Firma meine Session Logs alle zur Verfügung hat. Und ich habe auch schon ärgerliche Prompts reingeschrieben, wenn ich nach Stunden gesehen habe, der Agent hat was ganz anderes gemacht, was ich eigentlich wollte oder was ich dachte, dass ich ihm gesagt habe. Ja? Und dann war ich so nach dem Motto, what the fuck, you know, why did we waste all this time? Man muss da so ein bisschen, glaube ich, auch drüber nachdenken, dass das vielleicht ganz okay ist, wenn meine anderen Teammitglieder das auch sehen, dass ich da ärgerlich war oder einen Fehler gemacht habe. Aber das ist auch natürlich so ein Schritt, den man erstmal gehen muss und sagen muss, okay, wir alle im Team sind damit einverstanden, dass alle unsere Session-Logs sehen können. Die andere Frage, welches Modell verwende ich für was, ist, glaube ich, ein Lernprozess, durch den wir alle durchgehen. Ich kenne Beispiele, zum Beispiel bei SAP, ist es so, Philipp Herzig hat mir erzählt, die haben intern einen Router, der entscheidet für die Mitarbeiter, welches Modell benutzt wird. Sprich, der Prompt geht nicht direkt von Claude Code zu Fable, sondern er geht erst an einen Router bei SAP, der entscheidet, der Prompt sollte an ein teures, komplexes Modell gehen wie Fable. Oder der Prompt kann auch in ein günstiges Modell gehen, sagen wir mal Haiku, oder sogar an ein GLM oder Open Source Modell, was den Request ebenso bearbeiten kann und der vielleicht sogar auf einem GPU läuft, die intern gehostet ist und die damit keine Tokenkosten verantwortet. Ich glaube, da geht die Reise hin für viele große Firmen, um letzten Endes das Kostenproblem zu lösen, das in den letzten Monaten entstanden ist. Die Fähigkeiten der Agenten ist so gut geworden, dass man schnell darin verleitet wird, den ganzen Tag nur noch Auto zu fahren, also sprich Tokens zu verbrennen, egal ob das eigentlich dem wirtschaftlichen Ziel der Firma dient. Darüber haben wir jetzt noch nicht viel gesprochen, aber letzten Endes ist natürlich für jede Firma am Ende des Tages die Frage, mache ich mehr Umsatz, als ich Kosten habe und kann ich Umsatz und Profit schneller steigern, als meine Kosten steigen? Wenn nicht, als kleine Firma geht mir auch mal das Geld aus und ich kann hoffen, dass ich noch mehr Wagniskapital kriege, aber auch das geht irgendwann nicht mehr weiter. Und als Firma, die an der Börse gelistet ist, geht irgendwann mein Aktienkurs so weit runter, dass der Geschäftsführer ersetzt wird durch einen Geschäftsführer, der den Aktionären und den Analysten verspricht, die Firma wieder auf den grünen Zweig zu führen. Und da als Firma dann jeden Mitarbeiter auf die gleiche Priorität zu bringen, zu sagen, okay, ihr habt diese Modelle und ihr könnt alle Ideen, die ihr habt, umsetzen, versus hier sind die drei Prioritäten, an denen wir arbeiten und eure anderen Ideen sind zwar cool, aber an denen verbrennen wir nicht Firmenmittel in Form von Tokens, weil das uns als Firma letzten Endes schadet und die Kreativität ausleben zwar toll ist, aber damit die Firma zugrunde richtet, das ist dann letzten Endes die gleiche Frage wie welches Modell benutze ich, weil das dann über die Wirtschaftlichkeit meiner Firma entscheidet. Und als Startup ist das auf der einen Seite nicht ganz so eine große Challenge, weil mit 30 Entwicklern kann ich genau sehen, wer hat wie viel Kosten verursacht. Das ist ein Export, den ich mir aus OpenAI und Anthropic Dashboards runterziehen kann. Und auf der anderen Frage, Kostenoptimierung spielt in Early-Stage-Startups oft weniger eine Rolle als in Late-Stage-Companies, weil wir müssen erstmal Product-Market-Fit finden. Und dann benutze ich lieber ein Fable-Modell und zahle vielleicht ein bisschen zu viel, wenn das mich schneller ans Ziel bringt. Oder Fast-Mode ist ein anderes Beispiel. /Fast verbrennt mehr Tokens und kostet mehr Geld, aber kriegst deine Antwort vielleicht eine halbe Stunde zurück anstatt in 3 Stunden. Und die halbe Stunde hochgerechnet auf Monate von Startup-Work verschaffen dir vielleicht gerade genau den Vorteil, dass du dein Produkt 3 Tage von den anderen 5 Silicon Valley Startups ankündigen kannst. Ja. Und das ist oft aus dem Bauchgefühl raus mehr, als dass man da rationale Entscheidungen trifft. Und ich sag mal, Hype spielt natürlich eine enorme Rolle. Ja. Also die Woche, was hatten wir? GPT 5.6, Grok 4.5. Es kommt immer ein neues Modell und als Startup-Gründer will man dann auch ausprobieren, ob die Modelle uns einen Vorteil verschaffen.
Noch eine andere Frage, Prompt Engineering, ehrlicherweise so ist natürlich immer modellabhängig, wie lange ein Modell auch laufen kann. Aber was muss ich in einen Prompt schreiben, dass der Agent oder die Agent so lang wie möglich laufen und so viel wie möglich davon erledigen und nicht zu früh zu mir zurückkommen und sagen, sorry, das hier, da brauche ich jetzt dein Feedback. Wie schreibe ich Prompts, die wirklich für Tasks funktionieren, dass ein Modell mit höherer Wahrscheinlichkeit auch wirklich mal stundenlang arbeiten könnte.
Okay. Hast du von Ravloops schon gehört?
Habe ich, aber ich habe es noch nie am Ende umgesetzt, ehrlicherweise.
Also Ravloops kommt von Rav Wiggum, das kleine dicke Kind in den Simpsons, so will ich es beschreiben. Und die Idee ist, dass ich dem Agenten eine Aufgabe gebe und sage, er soll so lange loopen, bis die Aufgabe gelöst ist, obwohl ich die Aufgabe nicht neu definiere nach jedem Loop, sondern das ist quasi wirklich dumm. Jeder Loop ist die gleiche Aufgabe. Um das lange laufen lassen zu können, brauche ich, was die Experten in EVA nennen, also eine Evaluierung, ob das als Ziel erreicht ist. Und das ist die Kunst von diesen long-running Loops. Kann ich das Ergebnis, eine Verifizierung des Ergebnisses in solcher Form aufschreiben, dass der Agent mit der Aufgabenstellung dann stundenlang arbeiten kann. Und die Kunst ist in den Stunden natürlich nicht, Sachen zu machen, die letzten Endes nicht zum Ziel führen. Also ich habe auch schon den Fall gehabt, dass ich war ganz stolz auf mich, ich habe quasi so ein Slash-Goal, also man setzt das Ziel und dann beschreibt man quasi die Aufgabe und die Evaluierung und dann lief es die ganze Nacht, während ich ein schönes Abendessen und einen guten Schlaf hatte und am nächsten Morgen habe ich drauf geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, das war 10 Stunden verschwendete Zeit, weil der Agent ursprünglich gar nicht verstanden hatte, was ich eigentlich wollte und oder irgendwann vom Weg abgekommen ist und dann sich so selber optimiert hat und war so in so einer Endlosschleife drin, die zwar immer weiter optimiert hat, aber gar nicht mehr das eigentliche Ziel verfolgt hat und damit dann letzten Endes Müll produziert, um es flapsig zu sagen. Aber um deine Frage zurückzukommen, der Eval, also wie definiere ich diesen Eval, wie kann der Agent das ausführen, was er gerade erstellt hat, messen und dann die Messergebnisse mit dem vergleichen, was ich vorgebe, und dann den nächsten Loop zu machen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um damit Ist-Wert größer ist als Soll-Wert. Ja? Das ist, wenn du jetzt überlegst, Reiseplanung, kann ich natürlich sagen, finde mir ein Hotel in Tokio und der Preis soll weniger als $200 sein pro Nacht. Das wird kein Long-Running-Task, weil entweder gibt es 3 Hotelzimmer, die sind billiger oder halt nicht. Jetzt kannst du aber sagen, ich bin flexibel in meinen Reisedaten und gehe durch jedes Datum durch oder bestimmte Länge des Trips und Anfangs- und Enddatum und optimiere den Preis und dann wird es schon länger laufend. Also sprich, ich gebe ihm nicht einen Schwellwert und suche was drunter im Schwellwert, sondern sage, finde im August, was ist echt ein 7-tägigen Trip, aber es können auch 9 Tage sein und ich muss auch nicht am Sonntag fliegen. Was ist der günstigste Preis in dem Trip mit dem besten Star-Rating auf 5 Plattformen, was weiß ich, TripAdvisor, Google Maps und so weiter. Dann zwangsläufig läuft der Agent länger, aber er läuft vielleicht auch schon zu lang. Aber wenn du das, relativ einfache Beschreibung überträgst in Softwareentwicklung, wird dir relativ schnell klar, du kannst viele solche Probleme definieren, aber du musst dann immer noch die Art und Weise finden, wie du nicht unendlich optimierst, sondern aus dem Loop rauskommst und sagst, okay, jetzt ist es gut genug, jetzt gehen wir zum nächsten Feature über. Aber es sind diese Ravloops, diese Aufgabe und Evaluierung, das zu finden, das wird die neue Ingenieurskunst, um es auf Deutsch zu sagen, also der neue Ingenieurskill, auch das ist ja eine Frage, die kommt häufig auf, was lerne ich eigentlich als Entwickler noch, wenn ich nicht mehr coden muss? Was ich lerne, ist, diese Loops zu definieren und die besten Entwickler sind die beste Aufgabe mit der optimalsten Eval so aufschreiben können, dass der Agent genau so lange Tokens verbraucht, bis ich am Ziel angekommen bin.
Es ist witzig, weil meine letzte Frage, also vorletzte Frage, ich habe noch 2 Fragen, dann würde ich für heute den Sack mal zumachen. Aber die erste Frage wäre gewesen, welche Rolle spielt beim Prompt Engineering eben Loop Engineering, weil es so groß geworden ist als Thema und das jetzt mal unabhängig von Ralph Loops, das ja dann nochmal eine bisschen spezialisiertere Sache ist für eine Aufgabe, während Loop Engineering ja eher ist, es kommt immer wieder und zu einer bestimmten Zeit und einem gewissen Intervall derselbe Prompt, der abgefragt wird. Aber welche Rolle dieses Loop Engineering spielt? Und ich glaube, einen Teil der Antwort haben wir schon gehört. Im zweiten Teil wirst du vielleicht noch geben. Aber das wollte ich gerade eigentlich fragen, witzigerweise.
Vielleicht habe ich noch einen Loop in Antworten. Auch das ist natürlich eine Abwägung, wie alles in der, als Gründer eine Abwägung ist von, wie viel Zeit habe ich und wie viel will ich da rein investieren. Wenn es eine einfache Suchanfrage und Antwort ist, ist man wahrscheinlich oft am besten bedient, das bei Google einzugeben und gerade wenn es schnelle Antworten sind oder eben in meinen Chat-Agenten, damit der morgen auch noch weiß, dass ich gestern die Frage gefragt habe und nicht einen Loop zu definieren und die Antwort selber zu optimieren. Ein einfaches Beispiel ist, was ist die Deadline für meine Steuererklärung? Ja, brauche ich keinen Loop für. Aber man kann natürlich auch sich da erwischen, zu sagen, okay, was, wenn ich jetzt einen Steuerberater hätte und der Steuerberater fragt nach einer Verlängerung, Fristverlängerung und so weiter. Also das eine ist, braucht ein Loop und was braucht nicht ein Loop? Dann haben wir schon darüber gesprochen, wie lange muss der Loop laufen, wie lange optimiere ich? Man weiß aus der Wissenschaft, Optimierungsprobleme können endlos laufen und ich habe asymptotische Ergebnisse. Also sprich, ich komme ans optimale Ergebnis fast dran, aber nicht ganz. Lasse ich jetzt weiterlaufen, um in der Hoffnung, dass irgendwo Magie stattfindet und ich noch mal einen Tick drüber komme. Aber es kann natürlich im Gegenteil auch so sein, dass gerade dieses Langlaufen Empfinden nach der optimalen Lösung dann dazu führt, dass ich mir einen Wettbewerbsvorteil schaffe, weil ich halt genau diesen letzten Gewinn noch finde, den andere nicht gefunden haben. Wie ich das im Prompt löse, ist, glaube ich, das, was wir alle erst lernen müssen und was wahrscheinlich unsere Kinder viel schneller lernen, weil die mit den Geräten aufwachsen und mit den Agenten, genauso wie du mit Podcasts aufgewachsen bist und ich nicht, gab es Hörspiele auf Platte, auf Schallplatte und Kassette. Und ich glaube so, wenn wir über AI-Native oder KI-Nativ nachdenken, dann müssen wir uns auch selber eingestehen, dass wir natürlich nicht AI-Native sind, weil wir sind aufgewachsen, bevor es AI gab. Und die nächste Generation von Erwachsenen, diese werden eigentlich erst AI-Native. Und dahingehend müssen wir permanent weiterlernen. Und man kann sich nicht darauf verlassen, was man über KI schon weiß und was man aus vielen Podcasts und Blogposts und Substacks und so schon gelernt hat, sondern man muss bei Microsoft, nennt man das Growth Mindset oder nennen sie es immer noch Growth Mindset, also dieses Eingestehen jeden Morgen, dass man eigentlich als Mensch nur dann weiterkommt, wenn man permanent weiterlernt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende in der Welt von KI. Wer heute voraus ist, ist nicht automatisch morgen voraus. Aber wer heute bereit ist, dazu zu lernen und morgen bereit ist, zuzulernen, wird auch in der Zukunft in Top 10 der Softwareentwickler, der Podcaster, der AI-Researcher sein.
Abschließend würde ich gerne verstehen, wenn wir in 10 Jahren wieder hier sitzen und du mir die Frage beantworten musst, was muss in diesen 10 Jahren passieren, dass du sagst, Entire ist erfolgreich gewesen? Was sind die Dinge, die über die Jahre passieren müssen, die Hypothesen, die ihr beweisen müsst und insgesamt, woran machst du den Erfolg von Entire fest?
Firmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie überleben. Wir spielen ein unendliches Spiel, Infinite Game. Wie Minecraft auch. Es gibt Minigames. Minigames sind Launches, neue Funding Rounds, Fiskaljahre. Das sind so gesehen Minigames oder Saison, sagt man im Fußball oder in Formel 1. Man will jede Saison gewinnen. Das heißt, ich will zu jedem möglichen Zeitraum immer die Firma sein, die das coolste Announcement hat, den größten Hype auf Social Media, zu den meisten Podcasts eingeladen wird oder die meisten Presseerwähnungen kriegt. Das sind aber letzten Endes alles nur Sidequests, die mich weiterbringen als Firma, die mir aber langfristig trotzdem nicht das Überleben sichern, sondern wenn man sich eine Firma anguckt, wie Microsoft und Apple sind heute über 50 Jahre alt und immer noch relevant. Und das ist eigentlich, das eigentliche Gewinnen ist, in 50 Jahren noch relevant zu sein oder für uns natürlich in 10 Jahren, Startup in 10 Jahren, wenn wir überhaupt noch da sind. Das ist schon Erfolg, weil die meisten Startups überleben keine 10 Jahre. Das heißt, für uns als Firma, dass wir erfolgreich waren mit unserer Vision, mit unseren Produkten und unserer Umsatzentwicklung. Wagniskapital hört irgendwann auf, wenn Umsatz nicht wächst. Sprich, also die reinen Geschäftszahlen, so langweilig das klingen mag, müssen sich positiv entwickeln. Und wir müssen aus einer Phase rauskommen, in der wir jetzt sind, wo wir noch nicht mal ein Pricing-Model haben. Also sprich, wir verlangen kein Geld von niemandem. Das heißt, Umsatz ist null, das ist eine schöne Phase, aus der muss man irgendwann raus. Es ist schön, weil man wird auch nicht nach Umsatzwachstum gefragt. Aus der Phase muss man natürlich rauskommen als Gründer. Und dann ist die Frage immer nach dem Umsatzwachstum, nach dem Gewinnmarge, Kundenzufriedenheit. Und das ist für die meisten Firmen das Gleiche wie für uns. Aber natürlich haben wir Ambitionen, was die Plattform selber angeht. Wir wollen die nächste Entwicklerplattform bauen, auf der Entwickler Mensch zu Mensch und Mensch zu Agent und Agent zu Agent zusammen arbeiten können. Und wir werden uns daran messen lassen, wie viele Entwickler sind auf unserer Plattform im Vergleich zu den großen Playern wie GitHub, Microsoft oder andere und Cursor zum Beispiel. Und wie happy sind die darüber, dass sie bei uns sind? Und wie oft reden sie darüber in Podcasts?
Thomas, vielen, vielen lieben Dank. Ich verlinke natürlich sowohl Entire als auch dein LinkedIn-Profil mal in den Shownotes. Kann sich das anschauen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hören, solange du wiederkommen möchtest, aber mir hat es viel Spaß gemacht. Ich finde es eine beeindruckende Reise und glaube, man hat auf jeden Fall einiges auch darüber gelernt, wie heutzutage AI-Native Companies entstehen. Ich habe währenddessen, wie du vorhin schon gesagt hast, man hat immer irgendwelche Gedanken, was man mit seinem Agent diskutieren würde. Ich werde mir Zeit nehmen, noch mit dir zu unterhalten, aber danach könnte es sein, dass ich mich mit meinem Agent unterhalten möchte. Viele Gedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr geholfen. Vielen, vielen lieben Dank.
Wir lassen einfach das Transkript durch den Agent laufen und der sagt uns dann, was war spannend und nicht spannend, damit wir bei der nächsten Episode hoffentlich nicht in den ersten 10 Jahren bessere Gesprächsthemen haben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön. Ich finde, Thomas hat echt viel gesagt, was extrem übertragbar ist, auf egal, welche Firma du gerade gründest und wie du da rangehen musst, welche Fragen du dir stellen musst, um wirklich ein Framework zu haben, zu schauen, treffen wir die Entscheidungen gerade, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind oder treffen wir die basierend auf alten Entscheidungssystemen und Sachen, die wir mal immer so gemacht haben. Und das zu hinterfragen ist, egal ob du gerade schon mittendrin bist oder gerade anfängst, extrem wichtig. Und das kommt in dem Fall halt von jemandem, der wirklich gesehen hat, wie Leute, also die ganze Welt, Code, Software etc. baut und wie sich das verändert von 2021 bis Mitte 2025. Alle Veränderungen mitgenommen, alles gesehen und darauf entscheidet, wie er jetzt seine eigene Firma baut. Also ich würde das auf jeden Fall sehr ernst nehmen, was Thomas hier gesagt hat und auch mit jemandem teilen, der davon profitieren würde, weil er gerade mittendrin ist und einfach wissen muss, wie AI-Native-Firmen gebaut werden. Und falls dir die Episode gefallen hat, kommt nächste Woche Julian Teike. Julian hat ja mit WeFox eine Firma gebaut, die im Peak 4,5 Milliarden Dollar wert war. Dann gecrashed ist jetzt so um die 500 bis 800 Millionen wert sein dürfte, hat aber weit über 1 Milliarde Kapital bekommen. Julian wurde irgendwann vom Board rausgekickt, also von daher wirklich verrückte Geschichte, weil er heute auch sehr reflektiert über die ganze Zeit spricht. Podcast also abonnieren, um die nächste Episode nicht zu verpassen und einfach mit jemandem teilen, der davon profitieren würde. Dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode mit Julian Teike.